Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Keimer und Heisele bei der Italian Open in den Top 5 und Patrick Cantlay, der schlägt bei der Soso Championship die versammelte Weltelite, und dort standen Tiger und Phil zum 10. Mal in ihrer Karriere in einer Schlussrunde gemeinsam in einem Flight, allerdings mit einer Startzeit, zu der sie wahrscheinlich früher an einem Sonntag nie aufgestanden bzw. nie auf einem Golfplatz gestanden hätten. Das sind mal so grob unsere Themen in dieser Woche bei Nur Golf. Die LPGA Tour streifen wir selbstverständlich auch, und wir sind zur ganz normalen Startzeit hier beisammen und in meinem Flight selbstverständlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
So sieht's aus. Ja, Tiger und Phil, da kommen wir auch gleich zu. Vorher gucken wir aber auf die European Tour zur Italian Open. Zu einem Platz, der ja in der European Tour relativ neu ist. Cervo Golf Club San Vigilio di Pozzolengo in Brescia, südlich vom Gardasee gelegen. Und da hat am Ende Ross McGowan nach 11 Jahren mal wieder gewonnen vor Laurie Kenter und Nicolas Koerstz. Die teilen sich den zweiten Platz. Vierter Sebastian Heisele und fünfter Martin Keimer. Und das ist nur die Spitze einer insgesamt guten deutschen Bilanz, kann man wirklich sagen. Hurley Long geteilter 16. Marcel Schneider 39. Und Nikolai von Dellingshausen auch immerhin noch 55. geworden. Und die Österreicher Schwab, der Österreicher Schwab, der liegt zum Beispiel auf dem geteilten 30. Platz. Also aus deutschsprachiger Sicht kann man sich das sehen lassen. Bernd Wiesberger noch geteilter 16. Aber wir gucken erstmal auf Heisele und Keimer. Also zwei konstante Spieler in dieser Woche.
Ja, sehr, sehr erfreulich. Sebastian Heisele wirklich mit 68, 67, 66 und dann 69, also in Anführungszeichen leider, ist trotzdem eine gute Schlussrunde, hat sich da auf Platz 4 vorgeschoben, beziehungsweise den vierten Platz gehalten, so ist er auch am Sonntag rausgegangen. Martin Keimer hat sich drei Plätze verbessert, der ist auf Platz 5 gelandet, also auf einem geteilten fünften Platz, mit 69, 66, 68, 68, also die von dir angesprochene Konstanz kann man da wirklich buchstäblich ablesen. Da waren keine 70er-Runden dabei, bei beiden nicht. Und bei Martin Keimer, war es dann einfach, also die 69 am ersten Tag, die hat ihn vielleicht ein bisschen in eine nicht gut genug Ausgangsposition gebracht mit den minus 3, obwohl es jetzt wirklich keine schlechte Runde war. Aber ich denke, mit der Konstanz soweit kann er zufrieden sein, und die Konstanz erstreckt sich ja bei ihm auch nicht nur über diese 4 Tage jetzt, über dieses Turnierwochenende, sondern auch über die letzten, weiß ich nicht wie viel, 8 Turniere oder sowas, in denen er ja wirklich jetzt immer zuverlässig da vorne gelandet ist. Es hat das noch nicht für die absolute Spitze gereicht, er war ja schon mehrmals jetzt ganz knapp dran, aber es ist trotzdem immer ein gutes Zeichen, dass die Form konstant hält und einfach ermöglicht, eine Top-5-Platzierung dann daheim zu bringen.
Zumindest bei den Turnieren, die in Europa stattfanden. Das ist ja mein Reden. Er soll sich ein bisschen auf Europa konzentrieren. Ich will ihn da so ein bisschen reinquatschen.
Ja, quatsch ihn da rein. Also, sei dir gegönnt. Nein, ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, für Martin da jetzt einfach Fuß zu fassen und gute Ergebnisse zu bringen. Und das ist jederzeit möglich mit seinem Potenzial sowieso und auch mit der konstanten Form, die er jetzt hat, dass er da mal ganz vorne landet. Und ich glaube, dass ein Turniersieg halt wirklich auch so ein Klickmoment wäre. Ich meine, das ist sowieso für jeden, das ist jetzt also keine aufregende psychologische Einsicht meinerseits, aber im Fall von Keimer, ich meine, in jeder Berichterstattung, ob du in den USA bist, ob du in Europa bist, hast du ja immer dieses hier mehrfacher Major-Champion, aber sieglos seid. Und das ist so ein bisschen Päckchen, was du mit dir rumträgst und was, glaube ich, sehr, sehr, nicht das Päckchen, aber das Rumtragen würde sehr erleichtert werden dadurch, dass er da einfach mal wieder diese Durststrecke beendet. Wie es ja übrigens letztendlich, und ich meine, das wollen wir keinem jetzt nicht wünschen, dass es 11 Jahre werden, Ross McGowan gemacht hat.
11 Jahre, 15 Tage hat der warten müssen. Bei Keimer sind es ja erst 6. Also von daher alles noch im Rahmen, aber Ross McGowan, da müssen wir drüber sprechen. Der hat, wie gesagt, diese lange Durststrecke überwunden, hat in Italien mit 66, 64, 67, 61, 71 sich am Ende durchgesetzt. Minus 20, Einschlag vor Kenter und Koerstz, und war selbstverständlich am Ende ein bisschen sprachlos, ein bisschen überrascht, aber trotzdem natürlich sehr, sehr glücklich bei den Kollegen der European Tour.
It's a bit scatty at the moment, my head's just going full blast, but yeah, obviously very happy. Wasn't happy the way I played particularly, but I got the ball in the hole, which in the past has been my nemesis, so yeah, it's nice to be able to do that this week.
Wie man den Ball reinkriegt, ist egal, ne? Hauptsache ist drin.
Ja, das Ergebnis zählt. Es war tatsächlich, ja, also das passiert so oft irgendwie. Es ist, man ist dann immer so sprachlos, weil man das beschreiben möchte. Aber Laurie Kanter und McGowan sind ja zusammen auf die Schlussrunde gegangen mit dem gleichen Ausgangsergebnis. Und ja, also man hätte dann schon gedacht, das machen die unter sich aus. Und beide haben dann einen wahnsinnig bewegten Sonntag gehabt. Also bei McGowan war es noch bunter. Der hat dann wirklich Bogey 3 angefangen, Birdie 4, okay, dann ein paar 5, dann ein Double Bogey am Paar 3, 5. Danach aber dann schön wieder ausgeglichen mit einem Eagle und war dann also mit wahrscheinlich zerrütteten Nerven, aber vom Ergebnis her wieder auf Even Paar auf der 7. Hat dann nochmal 2 Bogies gespielt. Also das war natürlich nicht dazu angetan, da die Konkurrenz sich vom Hals zu halten, die in Form von zum Beispiel Nicolas Kolsertz, der hat zwar mit einem Bogey angefangen, dann aber nur noch Birdies gespielt und dann gleich 5 an der Zahl, der rückte da natürlich bedrohlich ran. Und McGowan hat die Kurve gekriegt dann auf den Back 9, hat Birdie 13, 16, 18 gespielt. Und bei Laurie Kanter war es halt auch wirklich so, der hat schon auch Birdies spielen können, aber allein auf den Front 9 hat er ab Loch 4 Birdie, Bogey, Bogey gespielt, also war dann plus 1 gelegen. Dann wieder 2 Birdies, eigentlich ja gut, dann lag er wieder für einen Tag mit minus 1. Dann wieder 2 Bogies, lag er wieder bei plus 1 und dann hat er ein Birdie noch an der 17 gespielt und endet dann auf Even Par und ist genau diesen einen Schlag hinter Ross McGowan, der dann also am Schluss noch so, also wirklich in der Schlusskurve das noch also irgendwie zusammengehalten hat. Also triumphal war das jetzt garantiert nicht und da hat er sich auch drauf bezogen in seinem Originalton.
Ja, lassen wir ihn doch mal drüber erzählen, über die 16 und vor allen Dingen dann über den Putt an der 18.
When I hit the bunk shot on 16, that came out exactly how I saw it and obviously went in and then the putter's been good all week, so I just felt like if I could put it to 6-8 feet on 18, I had a really good chance of making birdie. To be honest, I completely wasn't thinking about anything. I just looked at the hole, it was a left edge putt, and just hit it, and obviously the rest is history.
Rest is history, das finde ich immer eine schöne Formulierung, vor allen Dingen, wenn es gerade ersten Tag her ist oder zu dem Zeitpunkt des Interviews 10 Minuten oder so, aber auf jeden Fall, er hat es dann geschafft, ohne groß nachzudenken.
Ja, und also ich meine, ganz ehrlich, die 18 ist ein Birdie-Loch, also ein paar 5 mit, also wirklich, also da hat Keimer auch einen Eagle gespielt, ich glaube am Samstag war das, also nicht am Schlusstag und der hatte ja so einen Run mit Birdie-Birdie-Eagle, bin ich mir jetzt nicht sicher, an welchem Tag, ob es Freitag oder Samstag war. Also da diese Schlusslöcher, die sind dazu angetan, dann nochmal ordentlich aufholen zu können. Und das hat McGowan dann genutzt, im Gegensatz eben zu Kanter, der zwar an der 17, die gar nicht so einfach zu spielen ist, wo es ganz wenige Birdies gab, das Birdie gemacht hat, aber 16 und 18 ausgelassen hat an Chancen. Und insofern, ja, hat sich McGowan da wirklich dann am Schluss noch an Kolsertz vorbeigeschoben, der übrigens 16, 18 auch im Birdie gespielt hat, wie sich das gehört, in Anführungszeichen, meiner Ansicht nach. Aber es ist ja wirklich eine schwierige Situation und also falls es so rüberkommt, als ob ich den McGowan schlecht reden würde, um Gottes Willen, nein. Weil gerade wenn du so in der Schlussrunde bist und merkst, hey, das läuft so auf den Frontline überhaupt nicht, dann ist es die große Kunst, das zusammenzuhalten und irgendwie dran zu bleiben und sich da jetzt nicht beeindrucken zu lassen. Und er war ja dann auch einmal tatsächlich hinter Kolsertz und hat dann wirklich da nicht nachgelassen und hat es geschafft, das noch heimzubringen. Und das ist ja diese Closer-Qualität, die ihm über viele, viele Jahre, 11 Jahre, und du weißt immer wie viel, du hast vorhin schon gesagt, wie viel, 15 Wochen, Tage?
11 Jahre, 15 Tage.
11 Jahre, 15 Tage.
Madrid Masters damals übrigens.
Genau, also ich meine, damals war das eine Zeit, da hat der ja, da war der kurz davor, ins Ryder Cup Team berufen zu werden, hat dann in Dubai gegen Lee Westwood verloren, in Anführungszeichen, also wurde nur Zweiter und ab da, das hat Westwood auch in einem Tweet so nochmal formuliert, ging es irgendwie quasi bergab und Ja, und er hat aber da durchgehalten und scheint auch ein unfassbar sympathischer Typ zu sein. Wir hatten ja mit ihm bisher wenig zu tun von der Berichterstattung her. Aber der hat so viele Glückwunsch-Tweets und Messages von seinen Kollegen bekommen, die absolut von Herzen zu kommen scheinen. Also der ist, glaube ich, also dem hat wirklich jeder gegönnt. Komm, fassen wir es so zusammen.
Das auf jeden Fall. Und das hat er sich auch völlig verdient mit der Art, wie er da eben auch zu Werke gegangen ist und sich eben durchgesetzt hat dann am Ende mit diesem einen Schlagvorsprung vor der Konkurrenz. Also Ross McGowan, der ist mit 38 jetzt wieder im Rennen, hat jetzt erstmal wieder eine Arbeitserlaubnis.
Ja, gut, es ist noch nicht zu spät, sagen wir es mal so. Der ist noch nicht mal 40 und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt jetzt in seiner Karriere, dass sich das mal ausgezahlt hat, das Dranbleiben.
Ja, und eben hinten raus hat er es dann abgesichert und dieses Turnier dann für sich entschieden in Italien. Ja, das war ein interessantes Turnier auf einem neuen Platz, der eigentlich sehr schön war.
Der Platz war sehr schön und offensichtlich haben immer die deutschen Spieler da auch wirklich gut mit umgehen können. Mir hat auch Sebastian Heisele sehr, sehr gut gefallen, der sich da am Sonntag nur 2 Bogies geleistet hat und ansonsten dann eben noch 5 Birdies mit einer -3 insgesamt dann raus für den Sonntag. Der hat sich da wirklich sehr, sehr gut verkauft, konnte mit dem Platz da sehr gut umgehen und Martin Keimer eben auch. Es waren ein paar Bogies zu viel oder vielleicht auch ein paar Birdies zu wenig, kann man sich jetzt raussuchen, welche Version man da bevorzugt, aber die beiden da in den Top 5 zu sehen, das macht auf jeden Fall Spaß.
Martin Keimer am ersten Tag hätte er vielleicht, wo die Chancen durchaus waren, niedriger zu scoren, ein bisschen mehr machen müssen, aber insgesamt unterm Strich kann man da wirklich zufrieden sein. Du hattest Lee Westwood vorhin angesprochen, der hatte eine Situation auf dem Platz, wo er ja mit einer Platzregel konfrontiert wurde. Der hatte nämlich eine Annäherung gespielt, 12. Loch hat er aufs Grün gespielt, hatte dadurch eine realistische Birdie-Chance. 430 Meter langes Par 4 ist das, dieses 12. Loch. Aber seine Annäherung, die musste wiederholt werden, weil er nämlich die Stromleitung, die da an einigen Löchern über den Kervo Golf Club verlegt wurden, traf. Und da musste sein Ball mit einem straffreien Drop an der Stelle, an der der Schlag ursprünglich ausgeführt worden war, nochmal hingelegt werden. Das ist die Platzregel E11. Das ist auch was man nicht allzu oft erlebt im Golf.
Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, wir haben hier in München in Eichenried auf dem Platz haben wir auch viele Stromleitungen, wo ich mir immer denke, so okay, die können auch mal im Weg sein, aber die Situation habe ich jetzt tatsächlich selbst auch, also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich das schon mal mitbekommen hätte. Gut, wenn du straffreien Drop kriegst, ist natürlich immer ärgerlich, wenn du einen Schlag wiederholen musst, besonders wenn er auch gut ausgeführt war. Aber das ist dann halt so. Platzregeln sind immer übrigens, kurzer Tipp für die Amateure, ich mache es manchmal auch nicht auf fremden Plätzen, aber man sollte sich schon hinten auf der Scorekarte kurz mal durchlesen, was da so Wissenswertes steht, weil wirklich die Plätze natürlich unterschiedlich sind. Und manchmal sind so Platzregeln ja durchaus auch zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Absolut, aber in diesem Fall hat sich es bei Westwood jetzt nicht allzu negativ ausgewirkt. Da macht sich natürlich auch dann die große Erfahrung einfach bemerkbar.
Ja gut, also sorry, aber das ist das bringt, glaube ich, in Lee Westwood jetzt nicht aus der Ruhe. Also der ist da ruht da in sich, denke ich mal. Selbst wenn er da sich mal kurz drüber aufregt, wird das nur ein sehr, sehr kurzes Aufflackern sein.
Der hat schon andere Sachen erlebt. Apropos, wir haben vorhin die Platzierung der Deutschen insgesamt aufgezählt. Einer fehlt, den wir in der Vorschau noch erwähnt hatten, weil er dabei ist, Max Schmidt. Der konnte aber am Ende nicht aufziehen, weil sein Caddy an Corona erkrankt war. Von dieser Stelle aus gute Besserung, deshalb wurde er aus dem Turnier ausgeschlossen.
Ja, das ist natürlich immer ärgerlich. Ich meine, wir haben jetzt hüben wie drüben, sprich PGA Tour, European Tour, immer wieder die Fälle, dass entweder ein Caddy oder ein Spieler Covid-19 positiv getestet wird. Und natürlich musst du dann das Hygieneprotokoll durchlaufen und natürlich musst du dich dann rausnehmen. Das ist natürlich, also wenn ein Spieler positiv getestet wird, ist es für den Spieler natürlich noch verständlicher, dass er nicht spielen darf. Wenn es der Caddy ist, ja, ist aber halt trotzdem die Situation dieselbe und ich meine, der Spieler hat mit dem Caddy einfach viel zu tun. Das ist super ärgerlich und tut mir sehr leid für Max Schmidt, aber ist halt so.
Und für den Caddy auch natürlich, dem wir nochmal alles, alles Gute wünschen. Und mit diesen Worten springen wir rüber gleich nach einer kurzen Pause hier auf die LPGA Tour und dann schauen wir mal, was beim Drive-On Championship passiert ist. Da gab es nämlich ein ganz, ganz besonderes Geburtstagsgeschenk.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
LPGA Tour, unsere nächste Station hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Drive on Championship, Greensboro. In den USA, da wurde das Turnier ausgetragen und gewonnen wurde es am Ende von Ellie MacDonald. Minus 16 ihr Score, ein Schlag vor Daniel Kang, minus 15 und Platz 3 an einen Rookie gegen der Bianca Pagdanganan. Ein etwas schwieriger Name, eine bisher uns unbekannte junge Dame aus den Philippinen, die hat sich diesen dritten Platz geholt mit minus 14, obwohl so unbekannt ist sie nicht. Sie hat in den letzten Wochen schon auf der LPGA Tour immer mal für durchaus Furore gesorgt. Die schauen wir uns gleich mal etwas näher an, Desiree. Aber vorher gucken wir natürlich auf die Siegerin Ellie MacDonald, die am Tag ihres Triumphes auch noch Geburtstag hatte, sich damit selber das beste Geburtstagsgeschenk gemacht hat.
Ja, das ist natürlich immer das Schönste, wenn ein Geburtstag auf einen Turniersonntag fällt und du das Turnier gewinnst, besser geht nicht. Ellie MacDonald hatte aber noch so ein paar, wie soll ich sagen, Seitenaspekte bei diesem Turniergewinn, die sie vielleicht noch mehr freuen. Also Punkt 1 ist, normalerweise findet ja um diese Zeit des Jahres der Asian Swing statt bei den Damen und Ellie MacDonald war also an ihrem Geburtstag in den seltensten Fällen zu Hause, also eigentlich nie in den letzten Jahren, weil sie da immer irgendwo in Asien auf Turnieren dann zu Gast war. Insofern war es für sie eine willkommene Abwechslung, auch mit ihren Eltern feiern zu können, die dann zu diesem Turnier jetzt gefahren sind, dadurch, dass man dieses Ersatzturnier in den USA jetzt praktisch generiert hat. Und der Geburtstagskuchen, den sie bekommen hat, das war auch ein ganz besonderer, weil Ellie MacDonald ist Diabetikerin und ist deswegen tatsächlich so ein bisschen gefährdet. Also muss sich sehr genau überwachen und dieser Geburtstagskuchen war eben diabetesgerecht von ihrer Mutter dann gemacht, dass sie den auch wirklich genießen konnte. Und die hatten auch schon einige Schrecksekunden zu überstehen, ihre Familie und sie, weil sie also auch in Malaysia dann mal bei einem Turnier zusammengeklappt ist und dann eine Woche im Krankenhaus lag wegen Dehydrierung. Alles immer zusammenhängend letztendlich mit diesen Vorerkrankungen und insofern ist es dann, denke ich, eine schöne Geschichte für sie, dass sich das jetzt so wirklich an einem Punkt, wo sie das auch noch mit ihren Eltern zusammen genießen kann, dann mal fügt und dass dieser erste Turniersieg, auf den sie schon so lange, wir sind jetzt nicht bei Ross McGowan mit 11 Jahren, aber dann doch schon längere Zeit wartet, dass sich das jetzt fügt und in dieser Umgebung fügt und auf diese Art und Weise. Und dann, wie du gesagt hast, noch am Geburtstag kann man nicht meckern.
Man könnte sagen, 28 Jahre hat sie gewartet, denn sie wurde 28 Jahre und hat dann ihren ersten Sieg auf der LPGA Tour gefeiert. Aber sie hat ja vorher schon mal in ihrer Karriere ein bisschen was anderes gewonnen, auch wenn das natürlich deutlich unterklassiger war, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Also Ellie MacDonald mit einer starken Leistung, dann am Ende zum Sieg gekommen. Lass uns über Bianca Pagdanganan sprechen. Junge Dame aus den Philippinen, ziemlich viel Potenzial scheint bei der zu stecken.
Ja, die ist wirklich da jetzt neu auf der LPGA-Tour als Rookie, du hast es schon gesagt, und hat zum Beispiel auch die Schlussrunde jetzt gespielt im Schlussflight mit Ellie MacDonald und Daniel Kang zusammen. Daniel Kang ja eine sehr, sehr, sehr prominente Spielerin, die ja viele Closer-Momente schon hatte, also wo Ellie McDonald auch wirklich zu tun hatte, sich die vom Hals zu halten, in Anführungszeichen, golftechnisch gesehen. Und was auch die Leistung ist, Ellie McDonald hat tatsächlich die Führung in der Schlussrunde nie weggegeben. Aber Kang ist da wirklich also absolut eine Macht, mit der man da rechnen muss, und Pak Danganan hat sich da auch nicht unterkriegen lassen. Ich meine, sie hat eine 70 gespielt, das war jetzt zwei Schläge schlechter als die Kollegin, aber meine Güte, das ist immer noch ein richtig gutes Ergebnis. Und bei ihr ist es eben so, ich möchte einfach mal erwähnen, weil es der Verdacht liegt nahe, dass wir tatsächlich von ihr noch öfter berichten werden. Pak Danganan ist sozusagen, ich will es nicht sagen, der Bryson DeChambeau bei den Damen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Also sie ist halt völlig unerschrocken und ist eine unglaubliche Longhitterin. Und das heißt auch gar nicht, dass die anderen das nicht könnten, also dass sie jetzt da irgendwie über mehr Körperkraft verfügt, aber sie hat sozusagen diese Unerschrockenheit und also sie ballert die Dinger einfach raus. Andere Spielerinnen auf der Tour wären sicher körperlich und golftechnisch auch dazu in der Lage, gehen aber einfach anders ran. Also es ist ja auch immer eine Frage, will ich das auch, also deswegen bin ich bei Bryson DeChambeau. Kannst ja sagen, Moment mal, also ich will jetzt nicht einen Drive auf Teufel komm raus raushauen, der dann irgendwo im Rough landet oder womöglich noch viel schlimmer. Ich möchte das Fairway treffen, ich gehe da ganz anders ran. Mhm. Und bei Pak Danganan ist es eben so, dass sie da sehr, sehr mutig, sehr unerschrocken ist und die Dinge halt wirklich daraus pulvert. Und insofern ist das so ein bisschen beachtenswert, ist, wie dieses Konzept auf der LPGA-Tour jetzt weiter funktioniert. Sie ist auf jeden Fall eine Spielerin mit großem Potenzial und ich würde sagen, wir haben da einfach mal ein Auge drauf.
Und sie hat Geburtstag. Am nächsten Mittwoch, 23, wird sie da. Also auch sie schon ja, ein kleines Vorabgeburtstagsgeschenk mit diesem dritten Platz. Sie hat aber schon gesagt, obwohl sie doch recht unerschrocken auf dem Platz war, es ist schon recht surreal, jetzt plötzlich mit den Helden meiner Jugend irgendwie direkt konfrontiert zu werden, Annika Sörenstam, Lorena Ochoa mal kennenzulernen. Also das sind schon natürlich Momente, die sie dann schon beeindrucken, aber offensichtlich sich nicht auf ihre Leistung dann niederschlagen. Du hast ihre Longhitter-Qualitäten angesprochen. Das bringt uns eigentlich zu einem, der in dieser Woche nicht aktiv war, zumindest nicht bei Turnieren, sondern der bei sich zu Hause beziehungsweise an seinem Trainingsstützpunkt gearbeitet hat. Natürlich an der Länge. Und wenn ich Länge sage, weiß jeder, Bryson DeChambeau, der hat die 400 Yards geknackt.
Genau, der hat ein Bild gepostet von seinem Trackman und also 400 Carry, muss man jetzt ja sagen. Also Carry über 400 Yards ist natürlich... kann man mal machen, kann man natürlich auch eine Drohne engagieren, damit das funktioniert. Bryson schafft es auch ohne Hilfsmittel. Muss man jetzt dazu sagen, dass da tatsächlich jetzt die Bedingungen auch durchaus entsprechend waren. Der hatte 20 Meilen per Hour Rückenwind und ja, also es scheint auch so ein bisschen im Moment die Bedingungen von Augusta im November simulieren zu wollen.
Hat er Blumen aufgestellt um seinen Trainingscourt rum?
Oder Garcias Tochter, damit er wenigstens ein bisschen Azalea im Haus hat. Nein, das nicht, aber geht es ja um Luftfeuchtigkeit, ja, und sonst irgendwas. Also er tüftelt da vor sich hin. Er wird ja auch bis zum Masters nicht mehr in Erscheinung treten. Und ist natürlich, ich meine, das ist ein ganz bewusster Move von ihm. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass das nicht nur wissenschaftliche Begeisterung über seinen 400-Yards-Drive ist. Der will natürlich auch die Konkurrenz schockieren. Mhm. Und ja, setzt da so ein bisschen Akzente fernab des aktuellen Turniergeschehens und wir werden tatsächlich alle sehr gespannt sein, wie er das dann macht. Jordan Spieth ist jemand, der sagt, Bryson in dieser Verfassung kann das Masters im Prinzip nur verlieren. Also er hat gesagt, er kann das Masters nur nicht gewinnen, glaube ich, hat er gesagt.
Weil er eventuell übers Ziel hinausschießt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, also ich meine, wenn er es natürlich da komplett irgendwie Quatsch macht, ist es wieder eine andere Sache, aber Bryson DeChambeau wird natürlich, wie viele andere Plätze, auch Augusta in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, in Anführungszeichen Licht, in dem Fall darauf bezogen, dass das ganze Platzdesign ja ausgehebelt wird, wenn du natürlich diese Längen rücksichtslos in Anführungszeichen dann auch ausspielst. Er wird so wie Bubba Watson eins, der natürlich dann da mal Doglegs abgekürzt hat und verrückte Drives über die Bäume gehauen hat. Das war bei Bubba Watson dann mal eher nur einer pro Runde und super erwähnenswert, hat ihm dann auch den Turniersieg gebracht damals in Augusta durch extrem mutiges Spiel. Das ist aber bei Bryson quasi die Regel und dann ist es halt die Frage, wie geht sich's aus? Ist das dann alles noch irgendwie spielbar? Aber vom Grundsatz her könnte es sein, dass er diesen Platz wirklich komplett zerlegt. Und ja, da sind wir natürlich alle gespannt drauf. Ich persönlich würde mir wünschen, dass da viele andere auch noch ein Wörtchen mitsprechen. Mhm. Es gab übrigens auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, also Matthew Fitzpatrick hat sich ja geäußert, ich sage jetzt mal in Straßensprache, das ist doch alles doof, was der macht und so lang schlagen kann ja jeder und darum geht's so beim Golfen gar nicht und irgendwie, ich find's doof. Also jetzt wirklich so ein bisschen überspitzt zusammengefasst. Das ist natürlich bei Kollegen und auch bei Journalisten nicht unbedingt auf fruchtbaren Boden gestoßen. Du kannst natürlich die Herangehensweise von Bryson kritisieren, aber zu sagen, ja, so lang schlagen kann ja jeder und darum geht's doch gar nicht beim Golf. Ja, dann mach's halt auch, oder, also das fand ich jetzt tatsächlich auch unglücklich. Ich meine, mir persönlich gefällt auch ein Konzept eigentlich fast besser, auch wenn es weniger spektakulär ist, dass du einen Golfplatz über Fairways spielst und wirklich strategisch das schön aufsplittest. Aber du kannst natürlich nicht sagen, das ist ja alles doof und der mit seiner Länge und das bringt ja gar nichts und das ist ja überhaupt nichts. Also ja, ich meine, er ist jetzt halt da und er macht da richtig Wind damit und da musst du dich dem stellen und kannst du nicht sagen, ja,
also solange er sich ans Reglement hält, ist das alles völlig in Ordnung, was er da macht. Jeder findet seinen eigenen Weg zum Grün und wenn der dann eben in einem langen Schlag liegt und nicht über das Fairway geht, ja, nun, dann ist es so. Er muss den Ball am Ende einfach da unterbringen. Und wenn er das richtig macht, dann ist das auch korrekt. Ob es schön ist, das ist wie damals, Finale daheim. Ja, ihr habt jetzt gewonnen, aber war das auch schön? Ja, Banane, interessiert doch keinen. Ist doch völlig egal, am Ende. Wie hat Thomas Müller das gesagt? Das ist mir scheißegal, die Potthammer.
Okay, Thomas Müller und Golfen ist auch eine schöne Geschichte ja, übrigens, kann's. Aber der die kann's. Erzählen wir ein andermal. Nein, der ist ein begeisterter Golfer und ist da furchtbar ehrgeizig, ja. Wie die meisten Profisportler, die zum Golfen kommen. Nein, zurück zu Bryson DeChambeau. Es wird sehr, sehr interessant werden, auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, ich stehe jetzt auch nicht drauf. Ich finde es irgendwie nicht so richtig sinnvoll, was er da mit seinem Körper macht und so. Es ist jetzt auch nicht meine Vorstellung von Ästhetik, aber ich kann es jetzt auch nicht abqualifizieren als totaler Mist. Das ist einfach nicht der Fall. Bryson ist nach Tiger der Erste, der auf einem wirklich ganz krassen Level den Golfsport wieder versucht zu revolutionieren. Und zumindest dafür muss man eben gewisse Credits geben. Und wir werden alle noch sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt und wie sein Körper hält. Das ist ja immer so meine Litanei, dass ich sage, hey Freunde, ja, ist ja gut, aber zu viel draufpacken kann halt auch in die Hose gehen, verletzungsbedingt. Ich meine, nicht siehe Brooks Koepka, weil er hat es ja nie so krass gemacht, aber ich meine, Brooks Koepka kämpft auch extrem mit seinem Körper. Das kann bei Bryson theoretisch auch passieren. Der versucht natürlich da science-mäßig, wissenschaftlich, sich da überall möglichst viele Profis an die Seite zu stellen, Ernährungswissenschaftler, was weiß ich alles. Aber es ist trotzdem letztendlich ein Experiment am Körper des Bryson DeChambeau auch. Da geht es gar nicht nur um den Golfball und insofern werden wir uns das alles anschauen. Aber der Golfsport wäre sehr viel langweiliger, wenn er das nicht machen würde. Und wenn einem das nicht gefällt, dann hat man so ein bisschen Pech gehabt in Anführungszeichen.
Das ist ja nicht sein Bier, wenn anderen das nicht gefällt. Auf jeden Fall, er pausiert bis zum Masters, trainiert dann lieber für sich in aller Stille. Andere machen es ein bisschen anders. Die spielen, wie zum Beispiel in der letzten Woche, es ist so Champion. Und dazu kommen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf das SoSo Championship im Sherwood Country Club, natürlich Thousand Oaks, California. Das war der Austragungsort und der Sieger, der hieß am Ende Patrick Cantlay. Der hat sich mit minus 23 durchgesetzt, hat sich gegen Justin Thomas durchgesetzt und gegen John Rahm, die mit jeweils minus 22 am Ende dann auf Platz 2 landeten, sich mit dieser Platzierung dann begnügen mussten. Und wir hören zunächst mal Patrick Cantlay zu seiner Woche, in der eigentlich alles zusammenkam.
Yeah, I played really well. I feel like I have been playing well for a while. And this week it just kind of all came together every day. You know, obviously I started today a few back, but I knew I had to go out and make a bunch of birdies. And today was actually the only day I made a bogey, but offsetted it with enough birdies.
Ich wollte gerade sagen, das reichte dann am Ende auf jeden Fall, um dann am Ende auch vorne zu landen.
Ja, das Bogey war auf der 16 und hat ihm dann aber nicht weiter geschadet. Das hat lediglich die ganze Sache für den Nachfolgeflight, nämlich für den eigentlichen Schlussflight, noch interessant gemacht, nämlich für Justin Thomas und John Rahm. Da hat er eine Tür aufgemacht, die aber nicht durchschritten wurde, von beiden nicht. Und Patrick Cantlay, ich meine, das ist eine Sonntagsrunde, die man mal so stehen lassen kann. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gelöst und hat die ganze Woche konstant gut gespielt. Hatte ja schon auch am Freitag eine 65, so wie am Sonntag dann auch. Moving Day mit 68 könnte man das kritisieren, so nach dem Motto, na ja, nicht genug gemoved, aber nein, das ist natürlich Quatsch. Der war eben tatsächlich bogeyfrei, aber relativ ereignislos mit nur einem Birdie auf den Front Nine und drei Birdies auf den Back Nine. Aber Patrick Cantlay hat einfach eine richtig gute Leistung gebracht und ganz ehrlich, ich hätte ihn nicht auf dem Zettel gehabt, weil so ziemlich jeder, und man sollte sich natürlich auch nie auf die offensichtlichste Lösung da versteifen, aber jeder dachte im Schlussflight, Justin Thomas und John Rahm, die machen das Ding doch unter sich aus. Also das war irgendwie stand außer Frage, weil du normalerweise, um da jemand anderen noch ranzulassen, müssten ja quasi beide schlecht spielen und davon war irgendwie nicht auszugehen. Das war so meine Theorie vor dieser Schlussrunde und ich wurde eines Besseren belehrt.
Naja, schlecht richtig gespielt haben sie ja nicht. Es war aber einer eben deutlich besser, vor allem was das Scrambling anbelangte. In dieser Woche 16 von 18 Versuche hat er da erfolgreich über die Bühne gebracht, der gute Patrick Cantlay, und vor allen Dingen hat er auch noch ganz gut gepattet. Und darüber hat er gesprochen.
Yeah, I have been working on it, maybe a little more than usual, especially last week in Vegas. I actually switched putters recently, and so I think this is the third or fourth event I've played with this putter. I'm trying to get my hands a little more forward and the putter a little more square at address, and so today it felt really good. I felt like yesterday I didn't have that many makeable putts. There was maybe one on 16 that I really thought I should have made. But other than that, I thought I putted well all week. And so today, they just happened to go in. And I also gave myself a lot of opportunities.
Das können wir nochmal mit ein paar Zahlen untermauern. Die ersten 61 Löcher hat er ohne Bogey gespielt. Dann auf der Schlussrunde kamen dann eben noch zwei. Aber das waren seine zwei einzigen in der ganzen Woche. Und er hat es ja schon gesagt, er hat es dann mit Birdies natürlich glücklicherweise mehr als ausgleichen können.
Ja, da kann man ganz zufrieden sein mit dem, was er da so auf die Matte gebracht hat. Noch kurz zu seinem Putting, was er verändert hat tatsächlich war, also er hat fast den gleichen Putter verwendet, aber ein ganz kleinen Tick länger und ein ganz klein bisschen schwerer und also vom Gewicht her schwerer. Und insofern scheint das auch so mit ein Rezept gewesen zu sein, da eine richtig super Putting-Leistung dann auf den Platz zu legen. Und das kann tatsächlich, also Puttergewicht ist so ein Ding, das merke ich bei mir selber auch, dass das so, dass es Phasen gibt, wo du das Bedürfnis hast, daran was zu ändern. Und das hat er jetzt gemacht und das hat sich natürlich jetzt super ausgezahlt. Ich würde nicht sagen, dass es nur daran liegt, um Gottes Willen. Aber das ist sicher ein Punkt zum Erfolg. Trotzdem ist es so, dass er diesen Turniersieg nicht hätte einfahren können, wenn Justin Thomas und John Rahm ihm diese Möglichkeit nicht gegeben hätten. Ich meine, es sah auf den Frontline zuerst mal so aus, als ob John Rahm da irgendwie die Nase vorne hätte. Der hat vier Birdies gespielt, lag dann auf der 9 bei -4. Auf der 11 dann sogar nochmal eins, da war er dann bei -5. Und Justin Thomas, hatte nur drei Birdies in Anführungszeichen auf dem Konto, aber ja eigentlich auch irgendwie alles gut. Und bei Justin Thomas ist dann aber alles eingeschlafen. Also das ist Scorekarten bezogen. da kamen dann nur noch Pars. Er hat einfach viele, viele Birdie-Möglichkeiten nicht nutzen können oder gar nicht erst Birdie-Möglichkeiten erspielt. Spielt dann an der 15 noch ein Bogey, was dann ihn tatsächlich auch noch hinter John Rahm verfrachtet hat. Rahm hat auf der 12 und 13 auch angefangen, Bogies zu spielen. Konnte an der 16 dann noch ein Birdie spielen und dann haben wir im Prinzip eine interessante Situation am Schlussloch. Rahm hat die Möglichkeit, mit einem Birdie am Schlussloch an der 18 ins Playoff zu kommen, also mit Patrick Cantlay gleichzuziehen, der ja im Flight davor war und schon drin war. Das Ergebnis stand schon. Macht diesen Putt nicht. Ich meine, gut, der war auch nicht ganz einfach. Rahm hat auch relativiert und hat gesagt, hätte ich natürlich gerne gemacht, aber war jetzt einfach dann doch nicht so einfach, wie es aussah. JT macht ein scheinbar bedeutungsloses Birdie an der 18 dann tatsächlich perfekt, was ihn auf den geteilten zweiten Rang mit John Rahm verfrachtet, was aber wiederum die Implikation hat, dass John Rahm deswegen weil er nicht alleiniger Zweiter war, die Weltranglistenposition Nummer 1 von DJ nicht wieder übernehmen konnte. DJ wiederum ist ja Mitglied im Sherwood Country Club und durfte aber nicht spielen, weil er Covid-19 gesperrt war. Also es ist wirklich immer eine Rotation und es hängt halt an ganz vielen Kleinigkeiten und JT hat also jetzt John Rahm da diese Position Nummer 1 vermasselt. Generell sind die beide nicht zufrieden. Können sie nicht sein mit dem Verlauf der Schlussrunde, weil Cantlay einfach da mit der 65 gezeigt hat, was geht. Mhm. Und auch die Kollegen dahinter haben 66, 67 viele gespielt. Gab es einige Kandidaten. Und ja, und von Justin Thomas und John Rahm würde man erwarten, dass die sich die Bälle um die Ohren hauen und sich auch gegenseitig anfeuern. Aber bei JT hat noch eine Sache reingespielt, der im Interview auch bekannt hat. Der hat tatsächlich ein Problem, ein mentales Problem, und das hat ja Rory McIlroy auch schon mal geäußert, mit den nicht vorhandenen Zuschauern. Also der sagt, du wirst irgendwie, also er für sich, ihm fehlen da die Zuschauer. Also der wäre davon ausgegangen, dass er und John Rahm im Duell mit Zuschauern vielleicht anders abgegangen wären.
Er hat gesagt, ihm fehlt der Killerinstinkt, wenn er dann eben dieses Publikum nicht als Unterstützung hat, wenn es nicht darum geht, ja, vor Publikum letztlich auch die Nerven zu behalten. Dann schaltet er vielleicht auch ein bisschen zu schnell ab, hat den Fokus dann nicht mehr. Also das ist natürlich was, was in dieser Situation dann sich durchaus nachteilig auswirken kann und wo dann so eine 54-Loch-Führung für ihn dann auch mal flöten geht, wenn dann eben im entscheidenden Moment, in der Crunch-Time sozusagen, dann dieser Fokus einfach nicht da ist. Kann wirklich eine valide Erklärung sein.
Ja, also ich glaube einfach, dass es Spieler gibt, die da unterschiedlich reagieren. Wahrscheinlich sogar ziemlich genau drei Lager. Spieler, denen ist es wurscht, die sowieso alles ausblenden. Spieler, die davon profitieren, wenn da eine Energie auf dem Platz ist und die das aushalten können. Also im muss der auch, ich meine, wenn da eine Crowd ist und womöglich gegen dich ist, das muss man ja mögen. Und Patrick Cantlay gehört, glaube ich, eher zu den Spielern, die durchaus nichts dagegen haben, in Ruhe ihren Stiefel runterspielen zu können. Also vielleicht unterstelle ich ihm da jetzt auch was, ich weiß es ja nicht, aber er wirkt auf mich wie jemand, der einfach da ganz konzentriert und ruhig da über den Golfplatz gegangen ist und da irgendwie Sven Hannawald-mäßig sich gedacht hat, ich mache mein Ding.
Mein Zeug.
Und mein Zeug, um Gottes Willen. Ja, diese.
Ich mach mal Zeug und da bin ich bei die Leute.
Bitte, bitte, bitte imitiere keinen süddeutschen Dialekt.
Zumal der nicht mal Süddeutscher ist. Ja, passt
ja
nicht mal.
Egal. Ja, gut. Ist egal. Wir sind ja nicht beim Skispringen. Also Patrick Cantlay hat das jedenfalls in aller Ruhe zu Ende gespielt und bei JT und John Rahm war tatsächlich, also das war halt nicht, die waren tatsächlich beide nicht heiß genug. Warum jetzt auch immer. Und insofern kann Patrick Cantlay da als der lachende Dritte an denen vorbeiziehen und sich diesen Turniersieg holen, was ja auch toll ist.
Auf einem Kurs, den er übrigens gar nicht kannte, obwohl er gar nicht weit weg von diesem Kurs aufgewachsen ist. Er hat viel Golf gespielt in seiner Jugend, aber diesen Kurs nie, weil er gesagt hat, es gab einfach zu viele andere Plätze, die er gespielt hat. Wir hören nochmal in seinen O-Ton rein.
I have not played here before this week. And I usually like to see the golf course actually two times all the way through. This week I only saw one, I think the front nine twice. I saw the back nine once. So I liked the golf course. It was good. It was in really good shape. And so I'd just never gotten up here. You know, I live about an hour and a half. I grew up about an hour and a half away. And there's a lot of golf between here and there.
Ja, wenn man alles mal spielen will dazwischen, dann hat man offensichtlich viel zu tun da in Kalifornien.
Ja, der wird auch nicht alles dazwischen gespielt haben.
Weißt du nicht.
Kalifornien ist, ja, weiß man nicht natürlich, aber das ist ein Eldorado. Mein Sherwood ist ein besonderer Platz. Da hat Tiger ja früher seine Hero Challenge drauf gespielt, bevor er dann auf die Bahamas umgezogen ist. Also mit dem Turnier, nicht er. Und insofern ist das natürlich ein unglaublich geschichtsträchtiger Platz und auch ein toller Platz schon wieder. Also es ist so ein bisschen diese ganzen Corona-Verschiebungen, die wir haben, also Covid-19-bedingte Turnierausfälle, die durch andere Turniere dann wieder kompensiert werden. Es ist nicht alles schlecht, in Anführungszeichen. Also wir hatten da jetzt speziell auf den Plätzen in Amerika natürlich so ein paar Leckerbissen, die man vielleicht nicht zu sehen bekommen hätte, wenn die Situation nicht so wäre, wie sie ist. Mhm. Das ist also, ich meine, die Situation ist schlimm genug. Das ist wenigstens mal ein kleiner Mosaikstein, der positiv zu bewerten ist. Und Patrick Cantlay, ich meine, das ist wieder so eine Art Heimsieg. Der ist als Südkalifornier da mit Sicherheit total happy, das jetzt abgehakt zu haben. Ich bin mir relativ sicher, dass er auch die Genesis Open mal gerne gewinnen täte. Ist ja auch UCLA Abschließer und Abschließer, meine Güte, wie sagt man
Absolvent.
Da? Absolvent heißt es auf Deutsch, meine Güte, es tut mir leid. Und insofern, ja, das ist einfach sein Terrain und das ist, finde ich jetzt eine tolle Sache, dass es da geklappt hat und JT und John Rahm werden ihre Energien dann zum Masters bündeln müssen.
Ganz genau, das ist ja auch in ziemlicher Bälde. Und da bereiten sie sich ja alle vor, wir haben ja schon gehört, Bryson DeChambeau, der trainiert lieber in aller Stille zu Hause, beziehungsweise so still nicht, er lässt uns ja daran teilhaben via Social Media, was da so passiert. Andere sehen es ein bisschen anders, die spielen und viele spielen vielleicht auch einfach gar nicht mehr vor dem Masters, damit sie nicht getestet werden und damit sie nicht durch einen positiven Covid-19-Test dann vielleicht rausfallen aus dem Masters-Feld, denn diesen Platz will ja auch keiner gerne aufgeben.
Das ist so ein bisschen tatsächlich jetzt eine Frage, der du dich früher nie stellen musstest. Spiele ich die Houston Open und setze mich da auch eine quasi in eine Ansteckungsgefahr aus? Oder begebe ich mich sozusagen in eine gewisse Form von Isolation und vermeide jedes Risiko, damit ich auf jeden Fall in Augusta dann entsprechend negativ getestet werde und startbereit bin? Mhm. Ja, neue Zeiten, neue Herausforderungen. Das bringt natürlich dann den Rhythmus draus. Also ich meine, angenommen, du würdest die Houston Open unbedingt spielen wollen, um die Spielpraxis zu haben für Augusta. Ich denke, der macht es sowieso. Es ist ja nicht so, dass in Houston jetzt keiner spielt, aber bei den Topspielern ist es schon so. Ich meine, Rory McIlroy hat tatsächlich auch schon angekündigt, er wird es bis zum Masters nicht spielen. Das ist jetzt nicht so spektakulär, aber auch danach dann erstmal pausieren bis Mitte Januar. Also die setzen sich natürlich jetzt auch nicht auf irgendwelchen kleineren Turnieren irgendwelchen Gefahren aus. Das ist auch vielleicht sinnvoll und wir hatten jetzt ja auch einen ziemlich kompakten Run in den letzten Monaten. Da ist ein Päuschen natürlich eh auch angebracht.
Ganz genau, bevor es dann losgeht beim Masters. Rory McIlroy übrigens, was das Putting angeht, offensichtlich, ja zumindest auf den letzten drei Runden dieses Turniers, ganz gut in Form. Hat insgesamt ein Career-High auf der PGA-Tour für sich selber aufgestellt. 29 Putts, Birdie-Putts hat er versenkt in dieser Woche.
Ja, also man versteht es nicht so richtig. Also mit 29 Birdies wärst du dann natürlich eigentlich weit vorne.
Ja,
kann man sich dann rechnerisch erklären, waren einfach zu viele Bogies. Er hat zu viele Fehler gemacht und er muss diese Fehler dringend abstellen. Die dürfen in Augusta so nicht passieren. Es ist so tatsächlich, ja, wie gehst du da ran? Also er muss tatsächlich sehen, dass er in der Form ist, sich natürlich regelmäßig Birdie-Möglichkeiten rauszuspielen. Das wird auch in Augusta dann hoffentlich so sein. Aber er muss natürlich diese Anzahl der Bogies reduzieren. Also das ist einfach zu durchwachsen im Moment und muss da auch einen guten Fokus bekommen. Und dann haben wir in Augusta natürlich noch so ein bisschen den üblichen Druck, dass er ja sein viertes Major, das ihm noch zum Career Grand Slam fehlt, gewinnen können würde, wenn er das dann täte. Ja, also weiß ich nicht, was der Druck dann noch irgendwie bei ihm auslöst. Aber Rory, ja, also so theoretisch gut in Form und praktisch einfach zu viele Fehler.
Darf er eigentlich in Augusta mit dem Hoodie spielen?
Das ist die Frage aller Fragen. Ich würde ja vermuten, ja, weil haben nicht die weißen Caddy-Astronauten-Uniformen in Atlanta auch eine Kapuze?
In Augusta, ja. Das sind aber nur die Caddy-Outfits. Das hat ja mit dem Spieler nichts zu tun. Aber die haben auch eine Kapuze. Das ist so ein Ganzkörper-Maleranzug da.
Ja, eben.
CSI.
Das ist ja, also ich meine, es gibt durchaus viele Aspekte an Augusta. Ich meine, das ist ein Wahnsinnsturnier, ein Wahnsinnsplatz, aber es gibt schon auch äußerst diskussionswürdige Aspekte.
Weiße Kapuzen, das passt auch irgendwie so ein bisschen zu Augusta, ne?
Das meinte ich
auch. Achso, das meintest du, okay. Ja, dann also, denken wir gleich, ja.
Ja, wir denken da, glaube ich, recht gleich und das ist auch einfach sehr offensichtlich in Augusta. Aber nein, egal. Ganz ehrlich, Rory, ich find's sehr cool. Er hat tatsächlich mit Hoodie gespielt und hat auch einen Nike-Hoodie, der dann gleich auf golf.com beworben wurde, getragen. Und ich finde das einfach, also ich habe selber ein rosa Hoodie auch noch, den ich auf dem Golfplatz trage und ich finde das absolut Quatsch.
Ist der auch von Nike, Adidas oder Puma, um einfach mal alle zu nennen?
Nein, der ist meiner Leistung auf dem Golfplatz entsprechend, ist der von Peak Performance.
Ah, okay. Ich habe einen von Kick, aber das ist was anderes.
kick it like Beckham, das wäre eine andere Sportart. Aber gut, noch ein C irgendwo hinmachen.
Es gibt auch noch H und M und C und A, also nur damit wir hier keine Schleichwerbung machen.
Natürlich, Gottes Willen. Nein, also der Hoodie bei Rory hat natürlich auch für Aufsehen gesorgt. Das ist so ein bisschen eine UK-Unterstützung für Tyrrell Hatton. Die Diskussion ist meiner Ansicht nach total bescheuert. Und also das haben sich jetzt auch x Leute geäußert, haben gesagt, meine Güte, das ist einfach warm, das ist praktisch. Und das hat, also gerade wenn du Tiger anguckst mit dem Turtleneck, das ist ja noch viel kragenloser als so ein Hoodie, wo du wahrscheinlich im Normalfall, man sieht es ja nicht, wo mich ein Polohemd drunter hast. Und selbst wenn du kein Polohemd drunter hast, wenn du einen Hoodie trägst, hast du irgendwas hochgeschlossen. Also ich meine, es geht ja nur darum, dass wir nicht zu viel Sexiness da versprühen.
Ach Gott.
Und, ach Gott.
So ein faltiger und, Hals hat auch was, ja.
Naja, gut, bei denen kommt es, glaube ich, nicht so viel vor, aber wir dürfen noch nicht von uns ausgehen, Malte. Nein, also die Hoodie-Diskussion ist überflüssig. Ich persönlich finde die total angebracht und ich würde auch gegebenenfalls selber eintragen, beziehungsweise ich habe tatsächlich auch selber schon einen Hoodie auf dem Golfplatz getragen und habe erst jetzt so quasi rückwirkend mit schreckgeweiteten Augen festgestellt, was für eine scheinbare Todsünde ich da begangen habe. Das ist natürlich Quatsch, sorry. Also da gibt es andere Sachen, die man bemängeln könnte. Genau. Sowohl bei der Kleidung als auch generell im Golfsport und bitte zieht diese Hoodies an, wenn es kalt ist, die sind einfach kuschelig.
Damit ihr bloß nicht krank werdet. Lass uns noch zu Tiger Woods und Phil Mickelson kommen. Die beiden waren zum 10. Mal in ihrer Karriere in einer Schlussrunde. Nur die meisten Fälle, wo sie das gemacht haben, da ging es um den Sieg. Diesmal ging es eher um die rote Laterne oder gegen die rote Laterne. Tiger ist 72. am Ende geworden, Phil 76.
Ja, also ich glaube, wir werden diese, wie soll ich sagen, diese Paarung sowieso auch zu diesem unangebrachten frühen Zeitpunkt, also sprich, die ging ja fast als erste Flight raus, nicht ganz, aber fast, werden wir so schnell sowieso nicht mehr sehen. Wir haben jetzt Mickelson sehr prominent und sehr erfolgreich auf der Champions Tour, wo er seine 2 Siege in 2 Starts eingefahren hat. Was er jetzt hier so an Resultaten gebracht hat, war dann doch eher übersichtlich und dann musst du vielleicht tatsächlich die Schlussfolgerung ziehen, dass sein Spiel für die Champions Tour natürlich super, super gut ist und da in Relation einfach er da im Moment quasi unschlagbar scheint, wenn er da auftritt, aber dass das vielleicht im Vergleich zu diesen ganzen Mitte-20-jährigen Youngsters und auch älteren, erfahrenen Spielern, die ihr Spiel praktisch im Griff haben, im Moment nicht so ganz wettbewerbsfähig ist. Also die beiden haben sich da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Bei Tiger, der ist nochmal, irgendwie hat auch selber gesagt, ja, wir haben über Champions Tour gesprochen, aber ich habe noch über 5 Jahre bis dahin. Der kokettiert noch ein bisschen, aber auch bei ihm, wir haben, also Tiger und Phil sind beides so Gestalten, von denen du immer wieder so das Besondere und das Unmögliche erwartest, wo du denkst, ja, Mensch, da geht noch was. Und bei Tiger hat sich da, also auch bei Phil, aber vor allem bei Tiger hat sich ja da auch schon Wahnsinniges ergeben mit Atlanta, mit dem Masters und so weiter, was er jetzt da wirklich nach dieser langen Strecke da dann doch wieder gewonnen hat. Aber die Zeit ist einfach ein Faktor, der gegen beide spielt und der besonders auch gegen Tiger spielt im Moment. Und insofern, ja, also diese, das ist eh so, also ich glaube, Tiger würde sich quasi dagegen verwehren, dass er und Phil Mickelson die großen Antipoden waren, weil er ihn niemals mit sich auf eine Stufe gestellt haben wollen würde. Also und rein geschichtlich ist es ja auch nicht angebracht. Also natürlich hast du diese beiden Konkurrenten und auch einfach sehr gegensätzlichen Spieler und die haben viel, viel Wirbel gemacht auf der Tour und das ist auch super so, aber es neigt sich, glaube ich, dem Ende zu. Also zumindest diese, auch die Konstellation The Match, ich meine, das ist jetzt wieder Thema, dass es ein neues The Match geben wird. Das wird niemals wieder zwischen Mickelson und Tiger sein, weil auch alle wissen, dass das im Moment nicht die aufregendste aller Paarungen oder das aufregendste aller Szenarien sein wird.
Also vielleicht ändert sich das ja beim Masters. Vielleicht sind die beim Masters ja wieder in einem Schlussflight. Und vielleicht geht es ja dann um ein bisschen mehr als um die goldene Ananas wie jetzt bei der SoSo Championship. Werden wir natürlich alles für euch beobachten, werden wir dann zu gegebener Zeit natürlich auch alles entsprechend kommentieren und euch auch vorbereiten auf das Masters. Wir werden jeden Start der PGA Tour natürlich mitnehmen bis zum Masters. Tiger Woods weiß noch nicht, ob er in Houston auftehen wird. Das entscheidet sich dann je nach Gesundheitsverlauf, beziehungsweise nach seinem Gefühl, wie er denn mit dem Rücken gerade klarkommt und wie er das dann plant für Augusta dann im November. Wir haben es alles im Blick. Ihr hört alles bei uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. mit montags in der großen Sendung und mittwochs dann bei regelmäßigen Vorschauen auf die anstehenden Wochenturniere. Hört uns weiter, abonniert unseren Podcast gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt uns eine Rezension bei iTunes. Freuen wir uns sehr drüber. Vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr einfach weiterhört und uns ja, die Treue haltet in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, solange wie wir das Ganze dann hier noch machen auf meinsportpodcast.de. Danke an euch und danke an dich, Desiree.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.